Willkommen zum IP Courses Podcast, dem Podcast für gewerblichen Rechtsschutz. Mein Name ist Gerd Hübscher. Heute spreche ich mit Lukas Fleischer über den Einspruch gegen ein europäisches Patent. Hallo Lukas.
Hallo Gerd. Das Einspruchsverfahren ist ein dem Patenterteilungsverfahren nachgeschaltetes optionales Verfahren und kann zur teilweisen Nichtigerklärung oder sogar zum Widerruf eines europäischen Patents führen. Versetzen wir uns vielleicht einmal in die Lage des Patentinhabers. Der freut sich jetzt, dass er sein Patent erteilt bekommen hat, dass die Prüfungsabteilung einen gewährbaren Anspruchssatz gefunden hat und meint, jetzt hat er ein Patent und alles ist gut. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Öffentlichkeit und interessierte Dritte, die jetzt vielleicht dieses Patent verfolgt haben und sehen, dass sie dieses Patent stört oder dass sie der Meinung sind, dass dieses Patent gar nicht erteilt werden hätte dürfen. Und das Einspruchsverfahren gibt es eben genau zu diesem Grund, um Dritten die Möglichkeit zu geben, das europäische Patent zu bekämpfen und in einem zweiseitigen Verfahren mitzuwirken.
Wo finde ich denn die diesbezüglichen Regelungen im europäischen Patentübereinkommen?
Die Regelungen zum Einspruchsverfahren finden sich im fünften Teil des europäischen Patentübereinkommens, das dem Einspruchs- und Beschränkungsverfahren gewidmet ist. Und die wichtigsten Regelungen finden sich in den Artikeln 99 bis 101 EPÜ. Artikel 99 definiert zuerst, was ein Einspruch ist, binnen welcher Frist er einzulegen ist und welche Wirkung denn der Einspruch hat und wer am Einspruchsverfahren beteiligt ist. Artikel 100 definiert dann genauer, auf welchen Einspruchsgründen ein Einspruch passieren kann und Artikel 101 legt fest, wie denn ein Einspruch vom Europäischen Patentamt geprüft wird. Gleichzeitig gibt es noch weiterführende Bestimmungen in der Ausführungsordnung und das beginnt bei der Regel 75. In der Ausführungsordnung wird dann eben beispielsweise definiert, welche formalen Erfordernisse denn so ein Einspruch haben muss, damit er als Einspruch behandelt werden kann und was die Mindestvoraussetzungen sind.
Welche Beweggründe gibt es denn jetzt für das europäische Einspruchsverfahren?
Grundsätzlich ist es ja mal so, dass etwaige interessierte Dritte am Prüfungsverfahren des europäischen Patents ja nicht beteiligt waren, sondern lediglich Einwendungen einreichen konnten. Das heißt, das Patenterteilungsverfahren läuft in einem einseitigen Verfahren zwischen dem Patentanmelder und dem Patentamt ab. Und wenn man das Patentamt davon überzeugt hat, dass der Patentierung nichts entgegensteht, dann erteilt das europäische Patentamt in weiterer Folge ein Patent. Jetzt kann es eben, wie ich eingangs gesagt habe, so sein, dass ein Dritter vielleicht von diesem Patent gestört wird. Beispielsweise ein Mitbewerber, der meint, das kann doch nicht sein, dass man auf sowas ein Patent bekommen kann. Oder der meint, dass dieses Patent ihn in seiner wirtschaftlichen Entwicklung stört, weil etwa sein neues Produkt unter dieses Patent fällt und dieses Patent damit verletzen könnte. Dieser Mitbewerber hat jetzt ein Interesse daran, das erteilte Patent zu bekämpfen.
Das klingt ja sehr ähnlich wie bei einem nationalen Nichtigkeitsverfahren. Welche Vorteile bringt denn das europäische Einspruchsverfahren im Vergleich zu nationalen Nichtigkeitsverfahren?
Der große Unterschied liegt jetzt darin, dass ein nationales Nichtigkeitsverfahren immer nur über den Rechtsbestand in einem einzigen Vertragsstaat entscheiden kann. Im Gegensatz dazu ist das europäische Einspruchsverfahren ein zentrales System, mit dem das europäische Patent für alle EPÜ-Vertragsstaaten gleichzeitig bekämpft werden kann, sofern die entsprechende Frist eingehalten wird. Das heißt, ich kann als Dritter, der ja am Teilungsverfahren nicht beteiligt war, jetzt im Rahmen des Einspruchsverfahrens als Einsprechender ein Verfahren mit dem Europäischen Patentamt und dem Patentinhaber führen. Wenn ich also jetzt überzeugend darlegen kann und nachweisen kann, dass dieses europäische Patent nicht oder nicht in diesem Umfang erteilt werden hätten dürfen, dann gilt die Wirkung des europäischen Patents als von Anfang an in diesem Umfang nicht eingetreten. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, das Patent gänzlich nichtig zu erklären, in einem Verfahren und zwar für alle Vertragsstaaten des europäischen Patentübereinkommens.
Zusammengefasst bietet das Einspruchsverfahren also den Vorteil, dass Dritten auch eine Parteienstellung zukommt, anders als zum Beispiel bei der Einwendung Dritte im Erteilungsverfahren. Der Dritte kann im Einspruchsverfahren Beweismittel und Argumentationen einreichen, um zu zeigen, dass das erteilte Patent nicht oder zumindest nur teilweise rechtsbeständig ist. Darüber hinaus besteht der Vorteil, dass im Einspruchsverfahren die Möglichkeit besteht, ein Patent, das vom Europäischen Patentamt zentral erteilt worden ist, auch wieder zentral zu vernichten. Aus welchen Gründen kann ich jetzt Einspruch einlegen?
Artikel 100 EPÜ regelt ganz genau und zwar abschließend die Einspruchsgründe für ein europäisches Patent. Der erste Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 Buchstabe a besagt, dass ein Einspruch darauf gestützt werden kann, dass der Gegenstand des angegriffenen europäischen Patents entgegen den entsprechenden Bestimmungen des EPÜ tatsächlich nicht patentfähig ist. Dieser erste Einspruchsgrund ist für die Praxis in der Regel der relevanteste, da mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit unter diesen Einspruchsgrund fallen. Auch wenn es natürlich auch noch andere Patentierbarkeitserfordernisse gibt, die ebenfalls angezogen werden könnten. Der zweite Einspruchsgrund, auf den Einspruch gestützt werden kann, ist die mangelnde Ausführbarkeit gemäß Artikel 100 Buchstabe b. Dabei kann geltend gemacht werden, dass das europäische Patent nicht so deutlich und vollständig offenbart ist, dass der Fachmann die erfindungsgemäße Lehre ausführen kann. Der dritte Einspruchsgrund ist die Offenbarungsüberschreitung nach Artikel 100 Buchstabe c. Dieser Einspruchsgrund kommt dann zum Tragen, wenn das erteilte europäische Patent den Inhalt der ursprünglich eingereichten Fassung überschreitet. Eine Offenbarungsüberschreitung ist eigentlich immer die Folge davon, dass es im Erteilungsverfahren zu einer unzulässigen Änderung gekommen ist, die nicht durch die ursprüngliche Offenbarung gedeckt war.
Was sind denn jetzt für die Praxis vielleicht die wichtigsten Überlegungen, die ich anstellen muss, bevor ich einen Einspruch einlege?
Wenn ich jetzt ein potenziell problematisches Patent identifiziert habe und überlege, ob ich Einspruch einlegen kann, dann werde ich in der Regel zuerst den bekannten Stand der Technik beurteilen und gegebenenfalls noch nachrecherchieren. Dann muss ich mir die folgenden Fragen stellen. Kenne ich neuen relevanten Stand der Technik und kann ich zeigen, dass der Gegenstand des Patents nicht neu oder nicht erfinderisch gegenüber diesem Stand der Technik ist? Hat es im Erteilungsverfahren vielleicht eine unzulässige Änderung gegeben, sodass der erteilte Anspruchssatz eine Offenbarungsüberschreitung enthält? Kann ich mangelnde Ausführbarkeit geltend machen? Desto mehr Einspruchsgründe ich anziehen kann und desto stärker die Argumente sind, desto höher sind in der Regel die Chancen, das Patent erfolgreich zu Fall zu bringen.
Fassen wir also zusammen. Im Artikel 100 EPÜ sind die Einspruchsgründe abschließend aufgezählt. Das ist zunächst die mangelnde Patentierbarkeit, also insbesondere die mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit, die mangelnde Ausführbarkeit und die Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung. Gibt es Gründe, aus denen kein Einspruch eingelegt werden kann, also Gründe, die vielleicht im Erteilungsverfahren relevant sind, im Einspruch, aber nicht mehr von Dritten geltend gemacht werden können?
Nachdem Artikel 100 abschließend regelt, aus welchen Gründen man Einspruch einlegen kann, schließt er im Umkehrschluss eine andere Reihe von Mängeln aus, die eben keine Einspruchsgründe darstellen. Für die Praxis ist es beispielsweise sehr relevant, dass man aufgrund von mangelnder Klarheit beispielsweise eben keinen Einspruch einlegen kann. Das heißt, man kann nicht sagen, dass die Ansprüche unklar formuliert sind und deswegen wäre das Patent zu widerrufen. Denn die Klarheit ist etwas, was das Europäische Patentamt im Prüfungsverfahren eigentlich abschließend zu beurteilen hat. Und wenn das Europäische Patentamt davon überzeugt ist, dass die Ansprüche klar waren, dann hat man im Einspruchsverfahren nicht die Möglichkeit, diesen Mangel gesondert zu bekämpfen. Aus analogen Überlegungen folgt auch, dass die mangelnde Einheitlichkeit keinen Einspruchsgrund darstellt und auch im Einspruchsverfahren nicht geprüft wird.
Mangelnde Klarheit und mangelnde Einheitlichkeit stellen also keine gesonderten Einspruchsgründe dar. Wir haben uns erst über die materiellrechtlichen Voraussetzungen für den Einspruch unterhalten. Wenn ich erst wirklich Einspruch einlegen will, welche verfahrensrechtlichen Vorschriften muss ich denn jetzt berücksichtigen?
Ja, bereits in Artikel 99 EPÜ sind die wichtigsten Regelungen enthalten. Der Einspruch muss innerhalb der 9-monatigen Einspruchsfrist eingelegt werden, die durch die Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung ausgelöst wird. Weiters muss die vorgeschriebene Einspruchsgebühr innerhalb dieser Frist entrichtet werden. Die verfahrensrechtlichen Regelungen für die Mindestvoraussetzungen einer Einspruch finden sich in Regel 76. Diese besagt unter anderem, dass der Einspruch schriftlich eingereicht und begründet werden muss.
Schauen wir uns das vielleicht in der Praxis näher an. Was muss denn so eine Einspruchsschrift alles enthalten?
Aus der Einspruchsschrift muss sich einerseits ergeben, wer denn der Einsprechende ist und gegen welches Patent sich der Einspruch richtet. Zusätzlich muss hervorgehen, ob das europäische Patent in seinem gesamten Umfang angegriffen wird oder ob vielleicht nur ein teilweiser Einspruch eingelegt wird, also nur ein Teil der Ansprüche angegriffen wird. Zusätzlich ist auch eine Begründung einzureichen, wobei hier das europäische Patentamt für die Zulässigkeit des Einspruchs sehr geringe Anforderungen an die Begründung stellt. Es ist also so, dass sich aus der Begründung nur klar erschließen muss, was der Einsprechende begehrt und aus welchen Gründen er das macht. Zusätzlich muss auch angegeben werden, auf welche Beweismittel sich der Einspruch stützt. Das heißt, für einen klassischen Fall eines Einspruches, der auf schriftliche Vorveröffentlichung gestützt wird, muss auch angegeben werden, wo sich denn diese entsprechenden relevanten Stellen im geltend gemachten Stand der Technik finden.
Zum Einlegen eines Einspruchs muss also innerhalb der Einspruchsfrist, das heißt innerhalb von 9 Monaten ab dem Hinweis auf die Erteilung, eine Einspruchsschrift eingereicht werden und die Einspruchsgebühr entrichtet werden. Die Formalerfordernisse sind verhältnismäßig gering. Es bedarf nur eines Antrags, dass Einspruch eingelegt werden soll und gegen welches Patent sich der Einspruch in welchem Umfang richtet. Als Einsprechender muss ich ausreichend Daten angeben, damit ich selbst als Einsprechender identifiziert werden kann und dass mit mir Kontakt aufgenommen werden kann. Und ich muss meine Einspruchsgründe angeben und sie insofern substanzieren, als dass ich eben zumindest die Beweismittel angebe, auf die ich meine Einspruchsgründe stütze. Was erwartet mich denn im Einspruchsverfahren als Einsprechender und wie läuft so ein Verfahren grundsätzlich ab?
Als Einsprechender habe ich zuerst einmal die Pflicht, das Verfahren zu starten und den Einspruch samt Einspruchsschrift fristgerecht einzureichen. Für die Prüfung des Einspruches ist dann die Einspruchsabteilung zuständig, die sich in der Regel aus 3 technischen Prüfern zusammensetzt. Die nächsten Schritte schauen dann so aus, dass der Patentinhaber die Möglichkeit bekommt, zum Einspruch Stellung zu nehmen und innerhalb einer von der Einspruchsabteilung gesetzten Frist die Einspruchserwiderung einzureichen und darin darzulegen, warum aus seiner Sicht die Einspruchsgründe nicht vorliegen oder nur zum Teil zutreffen. Der Patentinhaber wird also versuchen, im Rahmen der Einspruchserwiderung eine argumentative Verteidigung vorzubringen oder gegebenenfalls Änderungen vorzunehmen, um sich von dem neuen Stand der Technik abzugrenzen. Wahrscheinlich wird er auch Hilfsanträge stellen, um engere Fassungen des Anspruchssatzes zu verteidigen, für die er vielleicht bessere Argumente hat. Nach dieser Einspruchserwiderung ist der nächste Schritt der, dass die Einspruchsabteilung eine vorläufige Meinung abgibt, die jedoch nicht bindend ist. Das heißt, man bekommt vielleicht ein Gefühl davor, was die Einspruchsabteilung denkt und welchen Argumenten sie vielleicht folgen wird.
Das Einspruchsverfahren war bis jetzt ausschließlich ein schriftliches Verfahren. Ist es nicht so, dass es im Rahmen des Einspruchsverfahrens auch eine mündliche Verhandlung gibt?
Ja, grundsätzlich ist das richtig. Gemeinsam mit der vorläufigen Stellungnahme kommt in der Regel die Ladung zur mündlichen Verhandlung und die Festsetzung einer Frist, bis zu der die letzten Schriftsätze vor der mündlichen Verhandlung eingereicht werden müssen. Tatsächlich ist die mündliche Verhandlung rein optional und muss separat beantragt werden. In der Praxis ist es jedoch so, dass eigentlich in jedem Einspruchsverfahren eine mündliche Verhandlung abgehalten wird, denn zumindest eine der beiden Seiten beantragt eigentlich immer die mündliche Verhandlung. In dieser mündlichen Verhandlung werden dann die Argumente von allen Parteien vorgetragen und unter Leitung des Vorsitzenden der Einspruchsabteilung dann die einzelnen Einspruchsgründe durchdiskutiert. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündet die Einspruchsabteilung dann ihre Entscheidung, wobei die Beschwerdefrist erst ab der Zustellung der schriftlichen Entscheidung zu laufen beginnt.
Im Einspruchsverfahren wird also zunächst vom Einsprechenden die Einspruchsschrift vorgelegt, die dann dem Inhaber zugestellt wird, der daraufhin eine Einspruchserwiderung abgeben kann. Es kann nach einem möglichen weiteren Schriftverkehr dann die vorläufige Stellungnahme der Einspruchsabteilung erwartet werden mit einer Ladung zur mündlichen Verhandlung. Diese vorläufige Stellungnahme gibt eine grobe Idee, welche Meinung denn die Einspruchsabteilung vertritt und was in der mündlichen Verhandlung zu diskutieren sein wird. In der mündlichen Verhandlung können dann noch einmal die Parteien entsprechend vortragen und am Ende der mündlichen Verhandlung kommt es zu einer Entscheidung im Einspruchsverfahren, die mittels Beschwerde angefochten werden kann. Fassen wir also die bisherigen Kenntnisse zum Einspruch noch einmal zusammen. Das Einspruchsverfahren ist ein dem Erteilungsverfahren unmittelbar nachgelagertes Verfahren, mit dem jede Person ein Patent anfechten kann, das ihrer Meinung nach zu Unrecht erteilt wurde. Anders als bei nationalen Nichtigkeitsverfahren kann im Einspruchsverfahren das europäische Patent zentral, also für alle Vertragsstaaten, beschränkt oder widerrufen werden. Voraussetzung für einen erfolgreichen Einspruch ist das Vorliegen eines Einspruchsgrundes. Dazu zählen mangelnde Patentierbarkeit, mangelnde Ausführbarkeit oder eine Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung. Nicht als Einspruchsgründe gelten Kriterien, die nur im Erteilungsverfahren relevant sind, wie zum Beispiel Klarheit oder Einheitlichkeit. Die Frist zur Einlegung des Einspruchs beträgt 9 Monate ab dem Hinweis auf die Erteilung. Innerhalb dieser Frist müssen der Einspruchsschriftsatz eingereicht und die Einspruchsgebühr gezahlt werden. Die Begründung des Einspruchs muss zumindest einen Einspruchsgrund umfassen. Es sollen auch Beweismittel wie Dokumente zum Stand der Technik vorgelegt werden, die die Patentfähigkeit in Frage stellen. Mit der Einlegung des Einspruchs beginnt das Einspruchsverfahren. Zunächst kann der Patentinhaber zum Einspruch Stellung nehmen. Anschließend wird zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung eine vorläufige Stellungnahme der Einspruchsabteilung an die Parteien versandt. Die Entscheidung über den Einspruch wird dann im Rahmen der mündlichen Verhandlung getroffen. Das war eine Folge zum Thema Einspruch gegen europäische Patente. Vielen Dank, Lukas, und vielen Dank für Ihr Interesse. Das war ein IP Courses Podcast. Für Feedback schreiben Sie uns an podcast@ipcourses.org, abonnieren Sie den Podcast und entdecken Sie weitere Informationen und Kursangebote auf www.ipcourses.org.